willkommen zum zweiten Stiftungsnetzwerk Goes Digital vom Bankhaus Donnern-Reuschel, wieder in Kombination mit einem Experten aus dem NPO-Sektor. Mein Name ist Christian Opel. Ich bearbeite und betreue mit meinen Kollegen Stiftungen, Kirchen, sonstige Gemeinschaftsorganisationen bei uns im Bankhaus Donnern-Reuschel. Das Stiftungsnetzwerk ist eine langjährige Reise, 2003 und seit vielen Jahren eben stationär. Aber in Corona haben wir auch eben ja Not zur Tugend gemacht und uns digital aufgestellt. Wir hatten im Mai eine erste Durchführung im Bereich der Kommunikation und heute freue ich mich, dass wir eine zweite Durchführung des Stiftungsnetzwerks machen können zum Fundraising in Krisenzeiten. Das am Beispiel der Spendenkampagne Adventure Tree. Der Referent wird Dr. Patrick Heu sein, der uns bereits zu verschiedenen anderen Konferenzen und Tagungen begleitet hat. Er ist seit vielen Jahren im Bereich des Fundraising unterwegs. Er selbst sagt, Fundraising ist mit seinen Aufgaben die großartige und erfüllende Aufgabe, Freude am Teilen zu vermitteln. Ja, genau um das geht es ja, teilen, zu geben, zu nehmen und der guten Sache zu dienen. Alles Weitere, was diese Kampagne Adventure Tree und was man vielleicht auch in den Krisenzeiten wie jetzt machen kann, das erfahren Sie jetzt in den nächsten etwa 40, 45 Minuten von Dr. Patrick Heu. Sie können, und das darf ich jetzt schon sagen, auch sehr gerne während der Durchführung des Seminars Fragen stellen und nutzen Sie einfach die Gelegenheit, hier auch Informationen oder auch Fragen von sich zu präsentieren. Ich freue mich sehr, Dr. Patrick Heu, dass Sie wieder dabei sind und gebe jetzt gerne das virtuelle Mikrofon an Sie.
Ja, vielen Dank, lieber Herr Opelt. Grüß Gott, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Danke für die freundliche und professionelle Einleitung, Herr Opelt. Ja, digital wie analog, immer sehr sympathisch von Ihnen, wunderbar. Ich freue mich, dass ich hier den Nachmittag ein Stück weit jetzt mit Ihnen verbringen kann zum Thema Fundraising in Krisenzeiten. Eine Krise, die uns ja nun schon einige Monate begleitet. Heute, exakt auf den Tag vor 5 Monaten, hat die WHO den internationalen Gesundheitsnotstand ausgerufen. Und während wir uns vielleicht die ersten Wochen noch einigermaßen optimistisch im Fundraising weiter bewegt haben, ist es doch dann spätestens seit dem März so, dass sehr, sehr viele Organisationen von einer Verunsicherung getroffen sind. Was geht noch im Fundraising? Was geht nicht mehr? Was müssen wir ändern? Und genau diese Themen möchte ich heute gerne eben auf Einladung von Donnern-Reuschel mit Ihnen durchsprechen, gerne mit Ihnen eben auch diskutieren. Wenn Sie möchten, reichen Sie Ihre Fragen, Ihre Anmerkungen gerne eben über diese Chatfunktion hier ein. Wir werden die Dinge versuchen, dann sinnvoll zu bündeln und dann jeweils auch zu beantworten. Wir haben zum Ende dieses Webinars auch nochmal eine Zeit vorgesehen, wo wir letztendlich eine offene Gesprächs- und Chatrunde starten können. Also das heißt, wenn es da noch tiefergehende Fragen, Austauschwünsche gibt, dann können wir das also auch gerne am Ende noch unterbringen. Zum Start ein kurzer Blick darauf, was haben wir zusammen vor? Es sind diese 4 innerlichen Punkte, die hier vor dem Gedankenaustausch dargestellt sind. Ich möchte Ihnen natürlich kurz erläutern, was steckt hinter dieser Initiative Advantage We. Zum Zweiten dann ein kurzer Blick darauf, ja, wie kam es überhaupt dazu? Was war der Anlass zum Handeln für diese Kampagne? Bevor wir dann in den wahrscheinlich spannendsten dritten Punkt kommen, Fundraising in Krisenzeiten, Erfahrungen, Do's und Don'ts. Was haben wir also aus dieser Kampagne gelernt? Was haben wir aber jetzt seitens Triple Impact auch aus der Arbeit für diverse andere Non-Profits in diesen Monaten gelernt? Was macht Sinn momentan? Was macht weniger Sinn? Wo gibt es Justierungsbedarfe? 4. Schritt dann, kurzer Blick darauf, wo stehen wir mit diesem Thema Advantage We? Und auch Einladung zum Mitmachen deswegen, weil unter Ihnen sicherlich auch Organisationsvertreter sind, die von dieser Kampagne dann auch letztlich profitieren können. Dazu möchte ich ein paar Worte sagen, inwiefern das möglich ist und was es dann dabei zu beachten gibt, bevor dann eben dieser genannte 5. Punkt offener Gedankenaustausch ansteht, wo wir also gerne dann noch weitere Gespräche und Diskussionspunkte von Ihnen aufnehmen können. Gut, dann starten wir gerne einmal mit dem Punkt Vorstellung der Initiative. Ich sehe im Chat nur ganz kurz, wir haben mehrere Teilnehmer, die sagen, sie können nichts hören. Ich hoffe, das betrifft aber jetzt nur einzelne ausgewählte Teilnehmer und nicht alle, sonst hätten wir hier sicherlich schon mehr Rückmeldungen. Wir haben auch Moderatoren und Begleiter von Don und Roche an Bord, die versuchen sich hier um die technischen Aspekte zu kümmern und die Probleme dann auch zu lösen. Gut, was ist Advantage Wii? Advantage Wii ist eine ursprünglich aus der deutschen Tennis-Community heraus entwickelte und so zum Beispiel auch vom Dachverband des deutschen Tennissports, dem Deutschen Tennisbund, mitgetragene Hilfsinitiative, die sich zu ihm zum Ziel gesetzt hat, finanzielle Bedarfe gemeinnütziger sozialer Organisationen infolge dieser Corona-Krise möglichst wirkungsvoll und professionell zusammenzubringen mit der vorhandenen Unterstützungsbereitschaft in der Bevölkerung. Wir wollen damit einen Weg in die Zukunft für solche Organisationen ebenen helfen und eben einen Beitrag leisten für eine längerfristige, weiter anhaltende hohe Wirksamkeit der Zivilgesellschaft in Deutschland. Das sage ich deswegen explizit, weil wir eben mit dieser Initiative keine kurzfristige Notfallüberbrückung leisten. Das heißt, wir sind, wenn man so möchte, die Stufe 2 der Corona-Hilfe und deswegen eben jetzt momentan auch tatsächlich mit dieser Initiative noch in der Entfaltungsphase, wie wir sie nennen, während ja die akuten Liquiditätsthematiken teilweise schon vor Wochen bis Monaten aufgegriffen wurden. Wichtiges Merkmal dieser Initiative ist, es ist wirklich eine gemeinsame Anstrengung vieler professioneller Akteure und Experten, also sowohl von Seiten gemeinnütziger Organisationen, viele Verbände aus dem Sport sind beispielsweise dabei und kooperieren da auch. Dazu zählen eben auch zum Beispiel der Deutsche Olympische Sportbund, mit dem wir zusammenarbeiten. Es betrifft aber eben auch Akteure und Experten aus der Dienstleistungsecke. Wir als Triple Impact sind ja ein zweiter Mitinitiator eben neben dem Deutschen Tennisbund. Wir haben aber auch andere noch an Bord, wie zum Beispiel betterplace.org, die größte deutsche Online-Spendenplattform. Wir haben Kreativpartner an Bord, die das Thema unterstützen, Social-Media-Experten und so weiter. Also es ist tatsächlich eine breit angelegte Netzwerkinitiative. Wichtig aus zwei Gründen. Zum einen, weil wir eben glauben, dass gerade in diesen Zeiten gemeinsames Wirken und gemeinsames Arbeiten ein ganz zentraler Schlüssel dafür ist, Dinge erfolgreich neu auf den Weg zu bringen. Und ich sage es eben auch deswegen, weil nicht alle dieser Dienstleister jetzt nur zu hören ihre Gottes arbeiten, sondern weil wir die teilweise auch vergüten für ihre Arbeit. Unter Markenho freilich, ja, aber wir vergüten sie und wir nehmen das auch gern in Kauf, denn wir sind überzeugt davon, dass eben die besten Leute ihres Faches nicht dauerhaft unentgeltlich für eine gute Sache arbeiten sollten, sondern wir auch hier in der Lage sein sollten, gute Leistung zu vergüten. Das heißt, die sogenannten Verwaltungskosten, ja, das böse Wort in der Non-Profit-Szene bei vielen Menschen, nehmen wir also durchaus auch gut gestimmt und optimistisch in Kauf, weil wir davon überzeugt sind, dass durch diese Verwaltungskosten dann auch die Wirkung der Initiative erhöht wird. Ja, das große Motto gemeinsam meistern wir Corona steht über der Gesamtinitiative. Ich habe hier beispielsweise einen Screenshot aus unserem Web-Auftritt. Und gemeinsam meistern wir Corona, das vielleicht noch einleitend, ist natürlich auch tatsächlich der große Ansporn. Wir müssen da noch viel tun, um das auch gleich dazu zu sagen. Ich höre so an manchen Stellen hin und wieder, ja, Corona ist doch eigentlich schon vorbei in Deutschland. Ja, warum denn jetzt noch Fundraising für Corona-Zwecke? Vielleicht trifft die das Argument auch an der einen oder anderen Stelle. Da kann man nur sagen, da muss man, glaube ich, sachlich und nüchtern entgegnen, dass wir hier wirklich noch lange nicht über den Berg sind. Also wir haben auch hier jetzt das ganz aktuelle Statement zum Beispiel vom Generaldirektor der WHO, der erst gestern Abend gesagt hat, das Schlimmste steht noch bevor. Wir haben eine Beschleunigung der Pandemie auf globaler Ebene. Und das heißt, selbst wenn wir in Deutschland natürlich von den Fallzahlen her auf dem abnehmenden Ast sind und eine positive Entwicklung haben, so muss man doch davon ausgehen, dass sehr viele Organisationen noch große Bedarfe zu erfüllen haben, mindestens international, möglicherweise aber natürlich auch national, wenn eine zweite Welle bevorstehen sollte. Also das heißt, wir sind überzeugt davon, dass hier eine Challenge absolut noch vorhanden und groß ist. Ja, und das ist dann vielleicht auch schon die Brücke zum zweiten Punkt, Ausgangssituation und Anlass. Warum machen wir das alles? Klar, Corona, großes Thema, das muss man nicht lange erklären, aber was steht genauer dahinter? Was war genauer die Motivation? Ja, wir mit Triple Impact arbeiten ja natürlich schon seit vielen Jahren im gemeinnützigen Bereich, wie viele von Ihnen auch. Und wir haben daraus jetzt mehrere Dinge in der momentanen Situation erkannt. Die eine Überzeugung, die wir in uns tragen, ist, dass die Corona-Krise, trotzdem wir natürlich andere Krisen zuvor auch hatten, eine ist, die tatsächlich schlimmer wirkt als eigentlich alle Notsituationen der letzten Jahrzehnte, die wir hier erlebt haben. Und wir überzeugt sind, dass sie die Zivilgesellschaft tatsächlich in ihrer Existenz bedroht. Ja, das sage ich ganz bewusst so in dieser Dramatik, weil das auch ist, was wir in der Praxis bei vielen Organisationen beobachten. Warum ist das so auf der individuellen Ebene, für die vielleicht von Ihnen nicht so nah dran sind? Naja, wir sehen gleichermaßen eben verschiedene Entwicklungen und Tatsachen, die zusammenkommen. Wir sehen zum einen, dass sehr, sehr viele Organisationen momentan steigende Bedarfe nach ihren Leistungen verspüren. Das heißt, es besteht ein erhöhter Betreuungsbedarf zum Beispiel bei sehr, sehr vielen Zielgruppen. Es entstehen vielleicht sogar auch viele neue Zielgruppen, die man vorher gar nicht bearbeiten musste oder wollte, weil auch sich Bedarfssituationen durch diese gravierende Krise ändern. Das heißt, Leistungen der Non-Profits werden an vielen Stellen stärker nachgefragt. Allein dadurch würden natürlich schon die nötigen Ausgaben steigen. Zum anderen steigen Ausgaben aber schlichtweg auch durch die unmittelbaren Folgekosten von Corona, also Stichwort beispielsweise Digitalisierungsdruck, Hygienemaßnahmen etc. Und in dieser Situation kommen natürlich dann wiederum einnahmeseitig zwei Dinge zum Tragen. Zum einen sehen wir, dass Kleinspenden und Unternehmensspenden momentan an vielen Stellen zurückgehen. Wir sehen auch gleichzeitig das große strukturelle Problem nochmal deutlich vor Augen führt, dass eben die Non-Profits in aller Regel keine Rücklagen gebildet haben und eben auch keine Rücklagen in nennenswerter Form bilden können aufgrund rechtlicher Vorgaben und aufgrund der auch der gängigen Förderpraxis von entsprechenden Fördermittelgebern. So, und das heißt, die Summe all dieser Effekte, die kommt natürlich zusammen und gefährdet dementsprechend, das muss man, glaube ich, tatsächlich so sagen, viele der mittlerweile über 600.000 gemeinnützigen Organisationen und geschätzten 150.000 Sozialunternehmen, die wir eben in Deutschland haben, in ihrer Existenz und ihrer unmittelbaren Handlungsfähigkeit. Und das ist natürlich etwas, was wir aus zivilgesellschaftlicher Sicht sehr, sehr dramatisch finden, ganz abgesehen von der Zivilgesellschaft als ökonomischer Faktor. Übrigens, viele wissen das nicht, in ihrer Wirtschaftskraft in etwa vergleichbar mit der Baubranche in Deutschland. Viel, viel relevanter, aber wahrscheinlich noch gerade in solchen Krisen und gerade auch in der Überwindung von solchen Krisen brauchen wir natürlich eine starke Zivilgesellschaft. Und sie gleichzeitig dann durch diese ökonomischen Zwänge so in der Bedrohung zu sehen, hat dazu geführt, dass Gott sei Dank sehr viele Fördermittelgeber und so eben auch unsere Partner und wir gesagt haben, da wollen wir etwas tun und wollen eben ein zivilgesellschaftliches Zeichen setzen, dass wir die Stärke dieser Zivilgesellschaft in Zukunft auch erhalten möchten. Damit einhergehend, das kann ich auch sagen, ist natürlich ein Stück weit schon auch ein politisches Statement. Wir, wie viele andere auch, waren noch recht überrascht, um nicht zu sagen enttäuscht, dass die Politik in ihren umfangreichen Hilfsmaßnahmen über die erste Zeit sehr konsequent den dritten Sektor, ja, man kann schon sagen, nicht ignoriert hat und entsprechende Hilfsprogramme für Non-Profits, für Sozialunternehmen de facto nicht zugänglich waren. Das heißt, das, was wir jetzt hier tun und die Förderbedarfe, die wir dann auch herausarbeiten immer wieder, die sollen schon auch ein Stück weit dazu dienen, dass wir diese Bedarfe als ein Signal in Richtung von Entscheidungsträgern verstanden wissen wollen, um auch aufzuzeigen, was hier für tolle Arbeit geleistet wird und wie stark gefährdet sie einfach dann auch ist durch diese Situation. In Klammern gesagt, um dem Genüge zu tun, jetzt gibt es so langsam einige Tendenzen, die Zivilgesellschaft da mitzunehmen, das eine oder andere Förderprogramm, aber wir sind da noch lang nicht auf einer Ebene der Zugänglichkeit, wie es zum Beispiel eben für For-Profit-Unternehmen momentan gegeben ist. Gut, also das zum Thema, warum tun wir das alles und welche Signale wollen wir damit senden. Vielleicht, wenn wir über die Ausgangssituation reden, dann müssen wir natürlich schon auch noch über die Ausgangssituation des Fundraisings in vielen gemeinnützigen Organisationen reden. Und was wir dort erleben, ist, dass die Fundraiser, die oftmals sehr, sehr motiviert sind, auch in solchen Situationen ihr Bestes zu tun und auch optimistisch an der Akquisefront weiter kämpfen, es in diesen Zeiten noch schwerer haben, in ihrer Organisation entsprechend Gehör und Unterstützung zu finden. Das heißt, alle Voraussetzungen, die es für ein gutes Fundraising auch in normalen Zeiten schon braucht, die braucht es natürlich auch in diesen Zeiten. Ja, also ich denke an die Ressourcenthematik. Es braucht einfach spezialisierte und für das Fundraising auch entsprechend ausgebildetes Personal. Es braucht auch den Willen, vorzuinvestieren und es braucht auch den gesamtorganisatorischen Willen, als Organisation in das Fundraising hineinzugehen und sich mit den dortigen Aufgaben auch zu identifizieren. Das alles sind, wenn man so will, Fundraising-Binsenweisheiten, aber sie fallen teilweise eben in diesen Zeiten natürlich noch schwerer, weil viele Organisationen zunächst mal auf der Leitungsebene schon auch eine gewisse Vorsicht walten lassen und entsprechend da eine Zurückhaltung da manchmal in den Tag gelegt wird, die im Endeffekt eher dann an eine Vermeidungsstrategie erinnert und mich fragt, ob das, wenn ich mal böse sagen will, ob das nicht die Corona-Krise gerade vielleicht ein gutes Argument liefert, Dinge im Fundraising nicht zu tun, die man im Vorhinein auch schon versäumt hat. Ja. Also das dürfen wir nicht vergessen, diese Herausforderungen, die bleiben, ob mit oder ohne Corona. Und das gesagt haben, ist es natürlich umso wichtiger, dass wir uns, Punkt 3, überlegen, was sind denn nun die wichtigen Dinge, mit denen Fundraising in Krisenzeiten dann eben trotzdem funktionieren kann und was sind die Stellhebel, mit denen man möglicherweise dann eben eine Organisationsleitung auch überzeugen kann, in diesen schwierigen Zeiten Fundraising zu tätigen und möglicherweise eben auch in entsprechende Vorleistung zu gehen. Die große Botschaft, die ich da vorschalten möchte, ist im Grunde die, die man bei jeder Krise senden kann. Grundsätzlich gibt es natürlich die Möglichkeit, auf Krisen auf verschiedene Art und Weise zu reagieren. Es gibt Menschen, die neigen dazu, eher in eine Art Wartehaltung und Schockstarre zu verfallen. Und es gibt die, die die Krisen als Chance begreifen, ne, um es mal plakativ zu sagen. Und die jetzige Corona-Situation ist eine so schwerwiegende Krise, dass wir glauben, ein Stück weit hat beides seine Rechtfertigung. Ne? Also es ist natürlich gut, zunächst einmal die Unsicherheit, die viele Menschen umgibt und die eben auch viele Geldgeber umgibt, wahrzunehmen, die zu akzeptieren und eben auch zu akzeptieren, dass Menschen in gewissen Situationen einfach Sicherheit brauchen. Das gilt für interne Mitarbeiter der Organisation genauso wie eben wie für externe potenzielle oder bestehende Geldgeber. Gleichzeitig ist aber auch diese Krise und diese Umwälzung, die jetzt Corona mit sich bringt, natürlich etwas, das neue Themen aufmacht, das entsprechend auch disruptiven Charakter an vielen Stellen hat und es hier ausreichende Möglichkeiten gibt, Themen so zu besetzen, dass man sie tatsächlich dann auch über die nächsten Monate und Jahre positiv als Schwerpunktthema einer Organisation spielen kann. Also das ist ein Beispiel, wie man eben konstruktiv auch mit dieser Situation umgehen kann. Was man nicht tun sollte, um das gleich damit zu kombinieren und um nicht missverstanden zu werden, ich sage eben nicht, dass man den Fundraising-Mix, wie man ihn jetzt in der Vergangenheit genutzt hat, einfach weiterführen sollte. Also das wäre zu einfach, dazu möchte ich auch nicht aufrufen, denn es gibt natürlich Dinge, die jetzt anders und auch auf Sicht anders funktionieren werden. Also dazu zählen, muss man jetzt kein Prophet sein, Präsenzformate, das wird uns noch auch weit in 2021 hinein beschäftigen, dass Fundraising-Galas jetzt nicht mehr das Mittel der Wahl sind. Ja. Selbst wenn sie erlaubt wären, dann gibt es dann Zurückhaltung von vielen Spendergruppen. Man muss kein Prophet sein, mit der Botschaft, dass Unternehmenskooperation und Spenden auf Sicht zurückgehen werden, weil viele Unternehmen ja einfach, selbst wenn es ihnen dann irgendwann wieder besser geht, eine psychologische Problematik haben. Man kann Mitarbeitern, anderen Stakeholdern eben immer noch recht schlecht vermitteln, warum man spendet und man gleichzeitig auf Kurzarbeit gegangen ist und sonstige Dinge zurückfahren musste. Und man muss jetzt auch kein Prophet sein, dass beispielsweise Stiftungen, fördernde Stiftungen, andere Schwerpunkte definieren werden, dass sie an ihren Förderrichtlinien sicherlich drehen werden, um auf die Pandemie zu reagieren. Also das heißt, natürlich gibt es Änderungen in der Ausgangssituation und natürlich muss man gezielt schauen, was mache ich daraus für meine eigene Organisation. Also bitte nicht einfach weitermachen, aber bitte auch einfach nicht nichts tun, wie ich es vorhin gesagt habe. Bitte auch keine Angst haben vor Spenderkontakten und vor entsprechender Beziehungspflege in diesen Zeiten. Das ist etwas, was man wirklich ja, aus der Welt schaffen kann. Wir haben das mit einigen Organisationen jetzt so erlebt, die ursprünglich sehr zögerlich waren, wo wir dann aber letztendlich gemeinsam dann auch uns auf den Weg gemacht haben, entsprechende Top-Spender und potenzielle Geldgeber, die vorher schon identifiziert waren, persönlich zu kontaktieren. Und wir sind, sag ich mal, in 95% der Fälle auf sehr, sehr viel Zustimmung gestoßen für diesen Schritt, auf sehr positives Feedback, weil die Menschen gerade in diesen Zeiten durchaus Beziehungspflege und persönliche Kontakte schätzen und vielleicht sogar eben mehr schätzen als früher. Und damit gehe ich vielleicht ein auf die Gedanken, die Do's, also was macht Sinn, was hat sich jetzt bewährt in dieser Zeit, sowohl für die Advantage V-Kampagne als auch für die Organisation, die wir sonst so begleiten. Ja, wie gerade angedeutet, bewährt hat sich der Mut zur persönlichen Kontaktaufnahme in diesen Zeiten. Das kommt sicherlich einerseits durch die besondere Situation der Einschränkung von sozialen Kontakten an vielen anderen Fronten. Das kommt zum anderen aber auch durch die simple Tatsache, dass viele Menschen und Entscheidungsträger in dieser jetzigen Phase schlichtweg ja, besser zu erreichen sind als in sonstigen Zeiten. Ja? Also sie haben sonst erfahrungsgemäß relativ viel Mühe, Großförderer zu erreichen. Sie haben viel Mühe, Unternehmensentscheider zu erreichen, die viel unterwegs sind, die in Meetings sitzen etc. All das gibt es momentan in sehr begrenzter Form nur. Und das heißt, da haben unsere Organisationen sehr, sehr gute Erfahrungen sammeln können. Diese Gespräche sind gut und zahlreich geführt worden und dazu kann ich also nur ermuntern. Also Stichwort, um es mal fachmännisch auszudrücken, ist es eine gute Zeit für Relationship Management. Und es ist auch eine gute Zeit im Übrigen, um begründet möglicherweise Ihre Datenbank von Informationen zu potenziellen oder bestehenden Geldgebern zu komplizieren. Denn die Menschen verstehen momentan, warum sie nach E-Mail-Adressen fragen. Ja, die Menschen verstehen, warum sie nach neuen Wegen suchen, in Kontakt zu bleiben. Und das kann man eben auch nutzen, um die Daten- und Informationsbasis zu komplizieren, die Ihnen dann auch in späteren Zeiten sehr nützlich sein wird. Inhaltlich, und das ist jetzt dann ein wichtiger Punkt, den wir eben auch in dieser Advantage-Tree-Initiative gesehen haben, ist es natürlich sehr, sehr wichtig, gut zu erläutern, wofür Sie momentan das Geld, nachdem Sie fragen, verwenden möchten. Das ist ohnehin schon auch sonst wichtig, aber gerade in diesen Zeiten. Warum? Ja, aus mindestens zwei Gründen. Zum einen, weil momentan natürlich sehr, sehr viele Organisationen mit ihren Nöten in die Öffentlichkeit treten und sie müssen sich dieser Konkurrenzsituation durch eine pointierte, überzeugende Kommunikation erwehren. Und zum Zweiten aber auch, weil natürlich dieses Thema Corona eines ist, wo sie auch die Chance haben, längerfristig Projekte nach auszurichten, wo sie die Chance haben, längerfristig eine Grundfinanzierung für bestimmte Aktivitäten mit einem gewissen Corona-Bezug zu entwickeln und zu generieren, wenn sie diesen Bezug eben gut für und überzeugend darstellen. Ein Weg, genau das zu tun, diesen Bezug darzustellen, ist etwas, was wir jetzt auch gerade jüngst mit einer Organisation nochmal durchgespielt haben, nämlich sogenannte Krisenfonds oder Corona-Fonds aufzulegen, für deren Finanzierung man tatsächlich viele Bedarfe aus vielen unterschiedlichen, teilweise laufenden, teilweise neu geplanten Projekten dann eben auch bündelt und gemeinsam kommuniziert. Das heißt, Sie können dann über einen Gesamtbedarf reden für einen zukünftigen Zeitraum, der dann eine entsprechende Größenordnung natürlich auch hat und der dann auch rechtfertigt, dass Sie in großem Stile dann die Fundraising-Bemühungen dafür auf den Weg bringen. Das macht also durchaus Sinn, über diesen Fondsgedanken auch für Ihre Organisation vielleicht einmal nachzudenken. Wir haben mit Advantage We das Thema Unterstützung für gemeinnützige Organisationen so konzipiert, dass wir unsererseits über Spendengelder, sei es jetzt von Privatpersonen, sei es von Institutionen, dass wir zwei Fördertöpfe befüllen. Wir haben einen Fördertopf Soziales, aus dem heraus wir dann, wie der Name schon sagt, gemeinnützige Organisationen unterstützen können. Und wir haben einen zweiten Fördertopf für die Sportler-Community. Das ist der Fördertopf Vereinstennis, wo wir gesellschaftsrelevante, aber eben in Tennisvereinen initiierte Zukunftsprojekte fördern, die sowohl dem Breitensport als eben auch anderen gesellschaftlichen Anliegen zugutekommen. Und diese zwei Töpfe befüllen wir über unsere Spender, um sie dann auf Bewerbungsbasis an entsprechende Projekte in einem nächsten Schritt ausschütten zu können. Warum tun wir das so? Ja, da komme ich vielleicht zu einer weiteren Grundempfehlung des Fundraisings in diesen Zeiten. Wir haben einfach wir haben viele Gespräche geführt, wir haben viel getestet, wir haben viel gelernt und wir haben das auch in sehr kurzen Zyklen gemacht. Also es war nicht so, dass wir vom ersten Tag der Planung dieser Initiative an genau so vorhatten, es zu tun, sondern wir haben über Gespräche mit ersten Initiativgeldgebern, über Gespräche mit anderen Experten der Szene, über Gespräche auch mit den potenziellen Profiteuren unserer Förderung, letztendlich genau dieses Modell entwickelt. Und das ist etwas, zu dem ich auch ermuntern möchte. Testen Sie viel. Seien Sie offen zu lernen, was in diesen Zeiten bei Ihren Zielgruppen gut ankommt. Seien Sie entsprechend da auch gedanklich offen für entsprechende Justierungen in bestehenden Programmen. Niemand von uns hat so eine Situation schon jemals in dieser Stärke und mit diesen schwierigen Effekten mitgemacht. Da ist Ihnen auch keiner böse, wenn Sie an bestimmten Stellen zunächst einmal lernen und sich dann stetig verbessern. Wichtig ist eben nur, diese Offenheit sich tatsächlich auch zu bewahren. Was wir als weitere wichtige Erkenntnis dieser Lernkurve für unsere Initiative mitgenommen haben, ich habe es eben schon angedeutet, die Menschen bekommen momentan sehr, sehr viele Unterstützungsanfragen zugespielt über die verschiedensten Medien und Kanäle. Es gibt wahrlich keinen Mangel an Möglichkeiten, sich zu engagieren. Und das heißt, sie brauchen neben dem, was ich vorhin gesagt habe, neben der überzeugenden Kommunikation der Bedarfe, neben der Kommunikation dann auch der Wirkungsgeschichte, die Sie mit Ihrer eigenen Organisation als Fundraiser verbinden, die zentralen aktivierenden Argumente und Mechanismen. Ja? Und da sind wir, wenn man das so sagen will, sind wir jetzt gerade mit Advantage V auch dran. Wir haben also diese Erfahrung letztendlich vor ein paar Wochen gesammelt, dass wir gesagt haben, ja, offensichtlich, selbst wenn wir jetzt ich glaube, wir sind jetzt seit 3 Wochen mit dem Thema draußen und haben jetzt immerhin 100, ich weiß gar nicht, 111.000 Euro oder so als aktueller Stand eingesammelt. Aber das ist jetzt noch nicht das, wo wir hinwollen. Wir wollen deutlich mehr. Und um das zu schaffen, haben wir gesagt, okay, wir brauchen mehr Aktivierungspotenzial und wir werden jetzt entsprechende Aktionen starten, Challenges teilweise starten in den verschiedenen Zielgruppen, von denen wir uns eben hoffen, dass wir da eine wesentlich stärkeren Aktivierungseffekt erreichen, in dem eben ja, Teameffekte zum Tragen kommen, in dem entsprechende Anreize gegeben werden, in bestimmten Zielgruppen, in bestimmten Zeiten dann etwas zu tätigen und so weiter. Also das heißt, diese Möglichkeiten wirklich zu nutzen, die Reichweite zu erhöhen, die Netzwerkeffekte zu stärken und über einen Challenge-Charakter auch eine unmittelbare Spendenaktion auszulösen. Das ist, glaube ich, gerade in diesen Zeiten der, ja, ich sag mal, der Reiz und Anfragenüberflutung rund um Corona ganz besonders wichtig. Gut, ja, mit Blick auf die Uhr, damit möchte ich zum Thema vielleicht unserer wichtigsten Erfahrungen jetzt rund um das akute Fundraising auch schon bewenden lassen. Zum Thema, wie geht es mit dem Fundraising in diesen Krisenzeiten weiter? Was sind unsere nächsten Schritte? Was sind aber vielleicht auch die nächsten Schritte des Fundraisings allgemein? Kann man vielleicht noch einmal so ein bisschen den Blick breiter machen auf die Marktsituation? Unsere Einschätzung, die klang sicherlich schon so etwas durch, ist, wir sehen momentan, dass wir bei Großspendern mit entsprechenden Supportanfragen, jetzt nicht nur für diese Initiative, sondern auch für andere Organisationen insgesamt recht gut unterwegs sind. Das heißt, wir kriegen da sehr positive Resonanz, wir kriegen da auch Spenden, die oftmals nicht unter dem liegen, was diese Menschen vorher für diese Zwecke gegeben haben. Teilweise sehen wir sogar eine entsprechende Erhöhung von Mitteln, weil eben die Bedarfe dann klar kommuniziert werden und diese Außerordentlichkeit der Corona-Situation natürlich auch von den Geldgebern verstanden wird. Und das ist natürlich auch deswegen der Fall, weil viele von diesen Großförderern nicht sehr leiden unter der Corona-Krise. Ja, also natürlich gibt es Menschen, die sind aktive Unternehmer und die haben zumindest dann momentan auch viele andere Sorgen als das Spenden. Aber es gibt eben durchaus auch sehr, sehr große Großspender-Zielgruppen, die haben ihre Schäfchen im Trockenen und die sind jetzt mit Blick auf die Entwicklungen an den Aktienmärkten auch nicht wahnsinnig stark betroffen. Ja? Also die Stände sind fast schon wieder erreicht von vor der Krise, waren sogar zwischenzeitlich schon wieder erreicht und es wäre jetzt abgefallen. Aber ich will sagen, viele Zielgruppen sind ja jetzt momentan nicht gerade in wirtschaftlichen Nöten, die für uns als Fundraiser interessant sind. Und das muss man sich immer mal wieder vergegenwärtigen, selbst wenn natürlich ich sag mal, die Mittelschicht und die ärmeren Teile der Bevölkerung, die massiv leiden unter der Krise, unsere Großförderer tun das in sehr, sehr großen Teilen nicht. Und wir sehen das ja auch in der Tendenz, wenn wir in andere Länder schauen, die beliebten Fundraising-Märkte, USA und UK, da haben wir natürlich wieder mal diese Großförderer, die vorpreschen und die teilweise dreistellige Millionensummen eben in dieser Situation geben, weil sie es können, weil sie nicht finanziell stark getroffen sind und weil sie wissen, dass sie auch einen Vorbildcharakter haben, dem sie hier gerecht werden möchten. Anders sieht es aus, das habe ich angedeutet, bei Unternehmen, da spüren wir eine starke Zurückhaltung. Anders sieht es aus bei Kleinspendern, die natürlich bekanntermaßen hauptsächlich aus der Mittelschicht kommen, die zumindest jetzt große Unsicherheiten spürt. Also in diesen Zielgruppen ist es schwieriger. Bei Stiftungspartnern, da sehen wir in der Breite des Marktes die sehr positiven Entwicklungen, dass dann großes Verständnis herrscht für die Schwierigkeiten der Empfängerorganisationen. Wir sehen, dass viele Geldgeber großzügig agieren, sowohl was die Modalitäten der Fördermittelvergabe angeht, als auch was den Umgang beispielsweise mit ausgezahlten Mitteln angeht, die jetzt nicht für die ursprünglich avisierten Zwecke genutzt werden können. Also diese Förderstiftungen, Förderinstitutionen allgemein stehen da aus unserer Sicht gerade eine sehr positive und lobenswerte Rolle. Das heißt, auch hier macht es durchaus Sinn, Stiftungen und antragsbasiertes Fundraising weiter zu betreiben. Allerdings klare Empfehlung eben auch da, nicht einfach so, wie man vielleicht die letzten Jahre immer schon gemacht hat, sondern auch hier bitte vorher den Kontakt suchen, vorher besprechen, welche Dinge jetzt vielleicht neu möglich geworden sind durch die Situation und von dieser großen Flexibilität, die viele da an den Tag liegen, profitieren. Gut, das gesagt habend, komme ich zu dem Punkt Einladung zum Mitmachen. Und hier möchte ich nochmal darauf hinweisen, wie wir jetzt mit Advantage We soziale Organisationen fördern. Wie gesagt, wir sammeln zunächst das Geld in den allgemeinen Töpfen und vergeben es dann an Organisationen, die sich bitte bewerben müssen über unsere Website www.advantagewe.de. Dort gibt es die entsprechenden Bewerbungsformulare sowohl für soziale Organisationen als eben auch für Tennisvereine mit ihren Zukunftsprojekten. Voraussetzung für die Bewerbung bei uns ist, dass zuvor das Projekt bei unserem Partner betterplace.org registriert wurde. Das macht zwar etwas Arbeit, ja, eine Viertelstunde bis eine halbe Stunde steckt dahinter. Ich habe selber mal durchgespielt, das stimmt. Warum machen wir das? Ja, weil das uns dabei hilft, einerseits betrügerische Absichten zu unterbinden. Das heißt, Better Place checkt die Gemeinnützigkeit beispielsweise, Better Place checkt Kontoverbindungen, Better Place checkt die Satzungskonformität von Projekten, zumindest auf Stichprobenebene. Und insofern ist das ein Weg, der hier im Interesse der ehrlichen Bewerber ist. Und zweiter Grund, warum wir das tun, ist, dass wir damit natürlich dann auch die Möglichkeit direkt eingebaut haben, für die Projekte neben der möglichen Förderung durch Advantage We eben auch ein Fundraising in der Breite der Better Place Community zu betreiben und wir jetzt eine gute Einladung zur Kofinanzierung finden. Auf Basis dieser Bewerbung entscheidet dann ein Vergabekomitee, an welche Organisation die Gelder ausgeschüttet werden. Das wird natürlich transparent gehandhabt. Und wie Sie sich schon denken können, dazu werden wir natürlich die entsprechenden Fragen stellen. Das sehen Sie, wenn Sie sich so ein Bewerbungsformular anschauen. Da haben wir ein paar Fragen, die tatsächlich dann auch inhaltlich beantwortet werden müssen, zum Wirkungspotenzial des Projektes, für das das Geld beantragt wird, beispielsweise zu den Bereichen, die entsprechend dadurch profitieren etc. Das heißt, wir haben ein bisschen mehr inhaltliche Response-Notwendigkeit da eingebaut als manch anderer, der momentan Soforthilfe leistet. Wir tun das aber eben ganz bewusst, weil wir sagen, wir möchten auf möglichst hohe Wirkung abzielen und möchten dementsprechend eben auch sicherstellen, dass das Geld dort ankommt, wo es der Zivilgesellschaft am meisten nutzt. Dementsprechend kann ich Sie und möchte ich Sie da wirklich gerne zu ermuntern, wenn Sie Vertreter einer sozialen Organisation sind, die hier entsprechende Projekte auch in den nächsten Monaten aufrechterhalten, ausbauen, neu entwickeln möchte. Schauen Sie sich gerne mal an. Schauen Sie, ob das für Sie sinnvoll ausschaut, diese Fördermöglichkeit, die wir da bieten, und bewerben Sie sich gerne. Wahnsinnig viel Zeit kostet es nicht. Wir können immer gerne auch darüber vorab einmal reden, wenn Sie da entsprechende Fragen zu möglichen Prioritäten und Priorisierungen haben und dementsprechend da auch den individuellen Kontakt gerne in unserem Falle nutzen. Eine zweite Einladung zum Mitmachen, die ich gerne aussprechen möchte. Sie haben jetzt heute alle die Anreise zu Donner und Rolfi gespart. Sie haben die Parkkosten und die MPV-Kosten gespart. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie ins Auge fassen könnten, vielleicht stattdessen eine kleine Spende tatsächlich auch auf unserer Website für einen dieser beiden Fonds zu hinterlassen, als quasi freiwillige Teilnahmegebühr des heutigen Webinars. Das wäre prima. In dem Fall ist es so, 100% dieser Gelder kommen tatsächlich an, ja, also trotz unserer Verwaltungskosten, weil wir die tatsächlich ausschließlich über Großförderer dann refinanzieren, die über 1.000 Euro spenden. Das würde ich jetzt nicht erwarten, also mit 15, 20 Euro wären wir schon happy. Und das macht momentan auch deswegen Sinn, ein Beispiel auch wiederum hier zur Spenderaktivierung, weil wir einen Tennisprofi gewonnen haben, der momentan mit uns ein Matching Funds Programm spielt. Das heißt, wenn Sie mindestens 10 Euro sind in dem Fall spenden, dann legt dieser Profi namens Daniel Masur auch nochmal 20 Euro drauf. Also das heißt, da können Sie mehr aus Ihrem Geld machen. Schreiben Sie diesen Namen Daniel Masur einfach in den Kommentar und der gute Mann kann das zuordnen und wird es matchen. Also auch dazu lade ich gerne ein, würde mich freuen, wenn der eine oder andere mitmacht. Und damit bin ich inhaltlich am Ende, leite gerne über zum Punkt 5 des offenen Gedankenaustausches. Wir können gerne auch die eine oder andere Frage da jetzt schon aufnehmen, die in den im Chat eingegangen ist. Vielleicht, Herr Opelt, hatten Sie die Chance, das schon so ein bisschen zu sortieren. Deswegen würde ich jetzt gerne erstmal das Wort für Sie kurz wieder öffnen und freue mich noch auf die eine oder andere weitere Anregung, weiteren Kommentar, weitere Frage. Vielen Dank erstmal.
Ja, erstmal vielen Dank, Patrick Reul, an die wirklich sehr breiten und tiefen Ausführungen. Ja, sind schon ein paar Fragen reingekommen, die nehme ich gerne auf und darf dann hier gleich wieder auf Sie bitten, Herr Reul, dass Sie dann hier Ausführungen zu machen. Das eine ist, gibt es so ein Ziel der Kampagne Vantage Wie, was man sich gesetzt hat? Wenn Sie sagen, Sie wollen es nicht nennen, weil wenn es dann nicht erreicht wird, ist man vielleicht enttäuscht in der Öffentlichkeit, aber gibt es so ein bisschen eine Erwartungshaltung?
Ja, also es gibt kein Ziel, aber es gibt natürlich Wünsche. Und happy werden wir in dem Moment, wo wir einen 7-stelligen Betrag erreichen. Das ist unser Ansporn. Das heißt, eine Million im Topf zu haben, wäre super. Das heißt dementsprechend, es ist noch ein Weg zu gehen. Wir sind, wie gesagt, jetzt bei 110.000, 111.000 aktuell. Dementsprechend halten wir es aber, sonst würde ich jetzt nicht sagen, auch nicht für total unmöglich, denn wir haben laufende Gespräche mit ein paar Großförderern, die da an Bord kommen wollen, die übrigens teilweise auch Unternehmenspartner sind, also trotz der Schwierigkeit, die ich vorhin genannt habe. Diese Unternehmenspartner kommen aber dann auch für jeweils konkrete Aktionen und konkrete einzelne Programme an Bord. Ja? Also die spenden nicht allgemein in den Topf, weil sie eben so nett sind, sondern sie engagieren sich immer da, wo sie tatsächlich auch einen einigermaßen unmittelbaren Bezug zu ihrer sonstigen Tätigkeit sehen, vielleicht auch sowas wie einen Werbecharakter unmittelbar sehen oder einen Vertriebseffekt sich erhoffen. Diese Notwendigkeit, die spüren wir eben deutlich stärker noch als schon vorher, dass man da sich auf solche Fälle dann auch konzentriert in der Unternehmensakquise. Aber wie gesagt, auch bei kleineren Förderern über Challenges, über Einzelaktionen halten wir das noch für realistisch. Wir haben eben den Luxus oder den Vorteil, dass wir für die Kommunikation eben tatsächlich jetzt auf die Breite, auf der Sportcommunity setzen können. Wir haben 16 Tennislandesverbände zum Beispiel allein schon, die uns alle mittransportieren werden in den nächsten Wochen, die uns in allen möglichen Strukturebenen von Verein bis zum einzelnen Spieler unterstützen. Also insofern sind wir schon ganz guten Mutes, dass da noch viel drin ist und insofern ist die 7-stellige Zahl jetzt nicht total illusorisch. Wie gesagt, kann gleich natürlich versprechen, kann man die nicht.
Ja, vielen Dank für die Offenheit auch. Jetzt hier eine ganz praktische Frage wurde hier noch genannt. Fördertopf Soziales, gibt es da Fristen, feste Termine, feste Fristen für die Bewerbung Bereich Fördertopf Soziales?
Ja, vielen Dank für die berechtigte Frage. Es gibt keine festen Fristen momentan in dem Sinne, dass wir sagen, wenn Sie sich später bewerben als X, dann kriegen Sie kein Geld mehr. Es ist allerdings vom Vergabeprozedere her so, dass wir einzelne Schritte, einzelne Meilensteine haben, zu denen wir eben Vergabeentscheidungen treffen. Ja, also das heißt, wir schauen zu einem Tag X, wie viel Geld liegt im Topf. Wir schauen, welche Organisationen haben sich beworben. Und die Bewerbung, die wir dann bis zu diesem Tage gut und tragfähig finden, die werden wir mit dem entsprechenden Geld dann auch ausstatten. Das heißt, die Gefahr später Bewerbung, andersrum gesagt, ist einfach die, dass zunächst mal kein Geld mehr da ist, ja, und wir darauf angewiesen sind, dass neue Spenden kommen, bevor wir dann die nächste Vergaberunde starten können. Also das ist der Aspekt, der eben tendenziell eben für eine schnellere statt einer späteren Bewerbung spricht. Herr Ruppelt? Okay. Herr Ruppelt ist jetzt gerade nicht zu hören. Dann werde ich selber noch einmal hier in die Fragen von Ihnen schauen. Ich sehe die Frage, es gibt vergleichbare Aktionen, zum Beispiel Wiki Corona. Wie stehen Sie dazu? Was ist Ihre Positionierung gegenüber diesen Dingen wie Wiki Corona? Ja, sehr schöne Frage. In der Tat, es gibt so etwas. Zu Wiki Corona kann man sagen, großes Verdienst. Sicherlich, dass hier in kurzer Zeit sehr schnell, sehr früh zu Beginn der Krise viel Geld zusammengekommen ist, wirklich im Sinne einer Nothilfe dann auch ausgeschüttet über prominente Sportler, speziell eben Fußballspieler in dem Fall. Also das war sicherlich ein sehr schneller, sehr schöner Effekt. Es gibt ein paar Dinge an dieser Aktion, mit der wir und wie ich eben weiß, andere aus der Szene auch nicht so wahnsinnig happy sind und die wir eben anders machen wollen und jetzt auch anders machen. Das betrifft zum Beispiel das Thema, das ich vorhin schon angesprochen habe, den Weg der Mittelvergabe. Also bei Wiki Corona wissen wir, da findet de facto keine systematische Prüfung statt. Es gibt auch, was dann dementsprechend die Vergabekriterien angeht, nicht wirklich eine Nachvollziehbarkeit, nicht wirklich eine Transparenz. Und solche Dinge finden wir per se schwierig, finden wir schwierig zu vermitteln gegenüber potenziellen Geldgebern. Also ich würde niemanden anfragen wollen mit dieser Vergabelogik. Und ich finde es auch schwierig eben für den Non-Profit-Sektor insgesamt, weil einfach da schon ein gewisses Reputationsrisiko mit einem solchen Vorgehen auch verbunden ist. Ja, also insofern aus meiner Sicht da schon Licht und Schatten bei dieser recht prominenten Geschichte. Ansonsten Frage zu Vernetzung und Kooperation, klar, sind wir grundsätzlich offen. Wie gesagt, das zeigt ja, glaube ich, auch unser Ansatz und unsere Arbeit jetzt, dass wir da immer offen sind, dass wir eben zum Beispiel auch mit dem DOSB da kooperieren. Und insofern, wenn es da Ideen auch ihrerseits gibt, wenn der eine oder andere vielleicht was Vergleichbares auch sogar auf den Weg gebracht hat, genau, lass uns immer gerne sprechen. Es ist immer gut, da die Kräfte zu bündeln für unseren Sektor.
Ja, vielen Dank für die Ausführung. Ich bin, glaube ich, wieder da. Bitte um Nachsicht. Die Technik ist manchmal, ich sage immer in meinem Alter, ich bin analog aufgewachsen. So, vielleicht noch ein letzter Blick, so ein bisschen über den Tellerrand und vielen Dank auch für diese Fragen. Ein bisschen Tellerrand ist halt noch verlassen aus der deutschen Sicht. Können Sie, Herr Reul, vielleicht in 1, 2, 3 so kleine Schlaglichter zeigen? Was macht das Ausland vielleicht anders? Oder machen wir alle gleich momentan weltweit in der Corona-Zeit? Oder was würde vielleicht der angelsächsische Bereich anders fokussieren mit dem aktuellen Fundraising? Könnten Sie da noch so ein bisschen was zu erzählen?
Na gut, also ich habe ja einen Aspekt schon angesprochen, der wie so oft auch in dieser Krise eben auffällt, nämlich die Vorreiterrolle von der Top-Vermögenden, die man sich natürlich auch in unseren Landen wiederum wünschen würde. Das hätte natürlich so ein bisschen den Charakter, wie wir eben bei Wiki Corona beispielsweise erlebt haben. Es hat eine hohe Zugkraft, wenn einzelne Prominente wirklich signifikant etwas in einen Topf legen und dann auch versuchen, aktiv ihre entsprechende Peer Group, ja, ihre Community entsprechend damit hineinzuziehen. Also wir haben die berühmten Spenden, Jeff Bezos, der 100 Millionen Dollar gegeben hat, etc. Das sind natürlich Dinge, die haben wir jetzt hier in Deutschland in dieser Stärke eben nicht erlebt. Das andere, was wir beispielsweise in UK gesehen haben, wir haben uns den Markt ja tatsächlich ein bisschen angeschaut, ist, viele Organisationen sind da sehr früh, sehr offensiv mit ihren Corona-bezogenen Zusatzbedarfen eben tatsächlich ins Fundraising gegangen. Ne? Also wirklich extrem transparent gespielt, was das für die Organisation heißt. Extrem ja, klar auch die entsprechenden Bedarfe dann abgeleitet, auch Schwierigkeiten dargestellt, in der sich eine Organisation möglicherweise befindet. Und das sind so Dinge, da sehen wir bei deutschen Organisationen oftmals eine sehr große Zurückhaltung, wenn man sagt, ja, wozu führt das dann, wenn wir das so transparent darstellen, hat das vielleicht eher negative Effekte. Also sicherlich ist die deutsche Kultur dann eine andere als die angelsächsische, aber grundsätzlich rufen wir auch immer dazu auf, durchaus mit dem Bedarf auch da transparent umzugehen und gerade in solchen Krisensituationen eben auch die Tatsache zu nutzen, dass jeder und jede versteht, hier gibt es eine kurzfristige Notwendigkeit zu handeln und es ist eben nicht egal, ob ich heute etwas spende oder in 3 Monaten, weil heute in dem Fall ist einfach teilweise dann überlebenswichtig.
Vielleicht letzte Frage, jetzt kurz mit einer kurzen Antwort. Die Frage kam noch auf, kann man auch Projekte aus dem Kulturbereich in die Förderung aufnehmen oder muss es zum Beispiel ein Kinderprojekt sein? Vielleicht eine ganz kurze Antwort hier noch, um den Bogen abzuschließen.
Ja, vielen Dank. Genau, wir haben, das kann man tatsächlich hier auf der Website anschauen und in unseren Bewerbungsformularen. Wir haben mit unseren Partnerorganisationen zusammen tatsächlich bestimmte Bereiche, Handlungsfelder definiert, in denen wir unterstützen können und wollen aus diesem Förderfonds Soziales heraus. Und dazu zählt Kultur nicht explizit, sondern es sind die Handlungsfelder, wenn ich sie kurz mal verlese, Gesundheit, Integration, Kinder und Jugend, Senioren, Inklusion, Obdachlose und Katastrophenschutz. Ja. Kann man jetzt viel darüber diskutieren, warum der eine Bereich und der andere nicht, aber das war so der Konsens der Hauptakteure, zu sagen, das sind die Bereiche, die erstens entweder einen unmittelbaren Corona-Zug haben oder zweitens an den ganz besonders wichtigen Stellen eben gegen die unmittelbaren Folgen der Pandemie und des Lockdowns dann ankämpfen und deswegen eben Fokus auf diese Bereiche. Das führt an manchen Stellen zu Ausschluss, das wissen wir, das ist bedauerlich, führt an anderen Stellen dadurch, so ist unsere These, aber dann dafür ist mehr Wirkung.
Ja, nochmal auch vielen Dank für die Ausführungen dazu. Ja, jetzt sage ich auch insgesamt an Sie alle, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, vielen Dank für Ihr Interesse. Vielen Dank an Patrick Reul für die sehr, sehr vielfältigen und bunten und breiten Ausführungen. Unsere zweite Durchführung vom Stiftungsnetzwerk Groß Digital hat etwas mehr als 45 Minuten gedauert. Das spricht dafür, dass wir wirklich ein gutes Thema gefunden haben. Wir werden sehr bald erneut Sie einladen, nämlich nächste Woche ist schon eine neue Durchführung geplant. Diesmal auch wieder sehr digital mit NPOs und LinkedIn. Die Einladung geht sehr kurzfristig an Sie raus. Und ansonsten darf ich jetzt Ihnen guten Erfolg im Bereich des Fundraisings wünschen. Ich wünsche Ihnen natürlich sehr gute Gesundheit und freue mich am baldiges auch wieder persönliches Wiedersehen und Wiederhören. Herzliche Grüße von meiner Seite und meinen Kollegen von Donner und Reuschel.
Vielen Dank, Herr Obelt, für die Organisation. Auch von mir alles Gute, viel Erfolg, gutes Gelingen mit Ihrer Organisation im Fundraising und darüber hinaus. Danke für Ihr Interesse, danke für die konstruktiven und guten Rückfragen und dann bis bald digital oder auch mal wieder analog. Tschüss, auf Wiederhören.
Sehr geehrter Teilnehmer, die Konferenz ist jetzt beendet. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Informationen, wie Sie selbst eine Telefonkonferenz starten können, finden Sie im Internet unter